London im Jahr 1847. Eine fanatische Sekte treibt ihr Unwesen in der Stadt. Ramitep. Ramitep ist eine Sekte aus dem alten Ägypten und huldigt dem Gott der Toten. In der ägyptischen Mythologie wird er als Widderkopf dargestellt. Diese Sekte pflegt ihren Kult in einer riesigen unterirdischen Pyramide im Osten der Stadt. Fester Bestandteil der Riten sind Menschenopfer. Junge Frauen werden hier lebendig mumifiziert. Ein Fall für Sherlock Holmes. Natürlich hat es Sherlock Holmes nie gegeben, genauso wenig wie es die Ramitep in London je gegeben hat. Aber die riesige Metropole mit ihren Kunstwerken aus dem Nahen und Mittleren Osten inspirieren nicht nur Schriftsteller wie Sir Conan Doyle, dem Erfinder von Sherlock Holmes, sondern sie begeistern auch Filmregisseure wie Steven Spielberg. Sein Film »Das Geheimnis des verborgenen Tempels« macht die mysteriösen Kulte Ägyptens wieder lebendig. Die Sonnengötter Isis und Osiris kennt heute jedes Kind. London im Jahr 1847. Es ist die größte Stadt der Welt. Es ist auch die mächtigste Stadt der Welt. Denn nach dem Sieg der britischen Truppen über Napoleon 1815 wird Großbritannien die unangefochtene Weltmacht. Auf allen Kontinenten und Meeren regiert britisches Recht. Im britischen Königreich geht die Sonne niemals unter. Engländer reisen um die ganze Welt, darunter auch Forscher und Abenteurer, Kunstliebhaber und natürlich Archäologen. Sie entdecken eine alte Welt. Die antiken Städten der Menschheit. Zum Beispiel den Tempel von Luxor, das alte Babylon, Ninive oder Ur. Und eins fasziniert die Briten ganz besonders: das alte Ägypten. Im Jahr 1922 entdeckt Howard Carter das Grab eines Pharaos, Tutanchamun. Es ist die Sensation des Jahrhunderts.
None of us but felt the solemnity of the occasion.
Jeder von uns spürte die Erhabenheit des Moments. Bei einer Totenstille wurde der Deckel über 1¼ Tonnen schwer aus seinem Bett gehoben. Ein Lichtstrahl fiel in den Sarkophag, der komplett gefüllt war mit Leinentüchern. Als wir das letzte Tuch entfernt hatten, verschlug es uns die Sprache vor Erstaunen und Bewunderung. So fantastisch war der Anblick dessen, was wir vor uns sahen. Das goldene Abbild eines jungen Königs füllte den gesamten Innenraum des Sarkophags. Aber das war nur der Deckel zu einer Serie von 3 Sarkophagen, die einer im anderen steckten und die sterblichen Überreste des jungen Königs enthielten. Tutanchamun.
Tutanchamun versetzt die Menschen in Euphorie. Archäologen und Kunstliebhaber wie Carter bergen ungeheure Schätze und bringen sie nach London. Vasen aus China, Mosaiken aus Ägypten, Malereien aus Mesopotamien. Ja, ganze Tore und Tempel aus Marmor und Stein werden abgetragen und in London wieder aufgebaut. Das meiste gelangt in die Privatsammlung von reichen Engländern. Aber es füllen sich auch die Räume des British Museum. Der derzeitige Direktor Neil McGregor ist sich der Einzigartigkeit bewusst.
I think the British Museum represents the greatest opportunity.
Das British Museum stellt die beste Möglichkeit dar, die Kulturen der Welt zu verstehen. Und es gibt keine andere so vollständige Sammlung, die so viele Gegenstände aus aller Welt zeigt und die dem Besucher erlaubt, seinen Platz in der Welt zu entdecken.
To try to sort out what their place in the world is.
Zwischen 1805 und 1818 akquiriert das Museum Unmengen an Kunstschätzen. König Georg III. Zum Beispiel schenkt seiner Nation den Fund, der in Alexandria gefunden wird. Darunter der berühmte Rosetta Stone. Der Stein, der half, die Hieroglyphensprache zu entschlüsseln. Und im Jahr 1803 macht Lord Elgin eine Schenkung. Der englische Adlige hinterlässt dem British Museum die Skulpturen, die 2000 Jahre lang das Parthenon im alten Griechenland schmückten. Bekannt unter dem Namen Elgin Marbles kommen die ersten griechischen Skulpturen überhaupt nach London. Ein Triumph.
Als es dann aber zum ersten Mal möglich wurde, Statuen aus Griechenland in Westeuropa zu sehen, war das Ergebnis atemberaubend. Es war, als ob man auf die andere Seite des Mondes schauen konnte. Es war wie etwas, von dem man immer glaubte, es müsse existieren, aber das man nie zu Gesicht bekommen hatte. Und der Schock über die ersten griechischen Skulpturen, die in Frankreich, Deutschland oder in London ankamen, war enorm.
Die Statuen des Lord Elgin sind so bedeutend, dass sich die Leitung des Museums sogar für einen Neubau entscheidet. Das bisherige Gebäude, das Montague-Haus, soll abgerissen werden. Ganz Europa steht Kopf angesichts der Elgin-Marbles.
Der Bildhauer Canova kommt extra aus Rom angereist und sagt über sie, sie sind so echt wie lebend Fleisch. Es sind die ersten Skulpturen, die nicht restauriert, sondern als Fragmente belassen werden. Bislang haben Museen Skulpturen immer ausgebessert. Von nun an werden immer mehr Skulpturen gesammelt. Das Königreich Bayern akquiriert die Skulpturen aus Ägina, das Louvre akquiriert auch Teile des Parthenon und mit diesem Zeitpunkt verändern griechische Skulpturen die Art und Weise, wie Europa über sein kulturelles Erbe denkt.
Eine neue Epoche beginnt, eine neue Sichtweise auf die eigene Geschichte. Gustav Schwab schreibt in Deutschland seine Sagen des klassischen Altertums. Es wird ein Bestseller. Neue Museen werden gegründet. Eine regelrechte Altertumseuphorie bricht aus. Ganz Europa hat wieder eine Geschichte und die Wiege des Kontinents liegt natürlich in Griechenland. Im 19. Jahrhundert entdecken fast alle europäischen Staaten ihre nationale Identität. Nationalismus ist die beherrschende europäische Ideologie. Nationalistische Kriege werden geführt, Kultur wird als nationales Eigentum gesehen und Staaten besinnen sich auf ihr kulturelles, nationales Erbe. Eine Institution dagegen, die mit Nationalismus nichts anfangen kann, ist das British Museum. Für das Museum gibt es nur eine Geschichte und eine Weltkultur. Die Kunstgegenstände dort sollen bezeugen, dass die Menschheit eine große Familie ist.
Das British Museum ist eine der größten Errungenschaften der Aufklärung. Es ist außerdem eine politische Errungenschaft. Es ist das älteste nationale Museum der Welt und wurde auf Initiative des Parlaments gegründet, um einen neuen Bürger zu schaffen. Und ich glaube, es ist diese bürgerliche Dimension von Wissen und Verständnis, um die es sich bei diesem Museum hier dreht. Von Anfang an war es die Idee des British Museum, in einem Ort Kunstgegenstände einer Welt anzusammeln. Dann würde man verstehen können, wie sich die Menschheit entwickelt hat, aber auch, wie die Menschheit miteinander verbunden ist. Und wenn Sie dies darstellen, und es ist übrigens eine deutsche Idee, die Idee der Aufklärung, die Vorstellung, was es bedeutet, ein Weltbürger zu sein, und es ist die Idee der Kultur der Welt, dann letzten Endes würden Sie mit einer Weltkultur dastehen.
Weltkultur. Als das Museum 1753 gegründet wird, ist Goethe gerade mal 4 Jahre alt. Aber das Zeitalter der Völkerverständigung hat bereits begonnen. Verstehen, wie alle Völker miteinander verbunden sind. Das war das Ziel der Aufklärer. Aufklärer wie Immanuel Kant mit seinen Briefen zur Beförderung der Humanität. Aber auch Aufklärer wie Hans Sloane, einem reichen Londoner Privatkunstsammler. Als dieser 1753 stirbt, vermacht er seine überaus kostbare Sammlung dem britischen Parlament. Allen Menschen dieser Welt soll Wissen und Bildung möglich gemacht werden, so sein letzter Wille, zur Beförderung der Humanität. Und Hans Sloane ist es zu verdanken, dass Besucher des Museums und der Bibliothek dafür keinen Eintritt bezahlen müssen. Bis heute.
Ich glaube, es wird einem sehr schnell klar, wenn man durch das British Museum geht. Kultur ist wie Handel. Es ist nicht etwas, das Sie alleine tun können. Kultur setzt Kontakte mit anderen voraus, setzt den Austausch von Ideen, Ansichten, Handwerk, Gewohnheiten voraus. Keine Kultur ist autonom und unabhängig. Kultur ist immer das Ergebnis von Austausch mit anderen und es scheint mir furchtbar wichtig, auf diese Erkenntnis zu bestehen, sozusagen als universellen Beweis.
Das British Museum hat außerdem aber noch eine ganz andere wichtige Botschaft. Es ist nämlich ein politisches Museum. Kein Kunstmuseum wie etwa der Louvre in Paris oder das Pergamon-Museum in Berlin. Das wird schnell sichtbar, wenn man mit Nigel Barley spricht. Der Völkerkundler leitet die Afrika-Abteilung des Museums.
Kuratoren westlicher Museen denken bei afrikanischen Masken immer an geschnitzte, hölzerne Kopfteile. Wenn du sie sammelst, sammelst du das kunstvolle Element. Aber eigentlich beinhaltet das den ganzen Körper. Es beinhaltet Musik, Stimme, Tanz und sehr oft wird das geschnitzte Kopfteil am Ende des Maskentanzes sogar einfach weggeworfen. Sozusagen als das am wenigsten wichtige Stück des Ganzen.
Neben Nigel Barley läuft der Fernseher mit einem Video über einen afrikanischen Maskentanz. Eine Performance, die die afrikanische Künstlerin Zachary Douglas-Camp für ihn entwickelt hat. Nigel Barley macht nämlich etwas ganz Besonderes. Er beschäftigt afrikanische Künstler, die mit der Sammlung des Museums arbeiten. Die ghanaische Künstlerin Zachary Douglas-Camp schlägt eine Brücke zwischen Afrika und dem Westen.
Viele Völker, die im Museum ausgestellt werden, sind nicht ausgelöscht. Wir leben noch. Das Volk der Kalahari lebt und klimpert noch. Und ich glaube, es ist diese Verbindung mit dem Leben von heute, mit Leben. Das ist der wichtige Teil des Museums. Und hier bekommen Sie das.
Zachary Douglas-Camp zeigt Theatervorstellungen, sogenannte Maskeraden, in ganzer Montur. Sie baut die Holzmasken, aber auch den Rest der Verkleidung und lässt dann die Gestalten tanzen, singen und leben.
Ich glaube, Museen, besonders das British Museum, unterstützen zeitgenössische Künstler, um mit den Materialien zu arbeiten, die sie ausstellen oder in ihren Lagern haben. Zeitgenössische Künstler gehen in Dialog mit den traditionellen Objekten und reagieren auf die Situation im Museum. Das ist etwas ganz Neues. Wir brechen sozusagen in die Museen ein.
Ganz besonders aufregend geht es in der Asienabteilung zu. Victor Harris ist Spezialist für japanische Kampfkunst. In seinen Räumen wird nicht nur gelehrt, sondern auch geübt. Der Kampf mit japanischen Schwertern.
In Japan ist traditionelles Kendo, die Schwertkampfkunst, eine spirituelle Studie, genau wie das japanische Schwert. Hier, das ist ein Beispiel für ein voll entwickeltes, gebogenes japanisches Schwert. Es wurde von dem Meisterschmied Yoshi Kaneo aus der Bizen-Provinz gemacht. Das befindet sich in der heutigen Präfektur Okeamo, ungefähr am Ende des 12. Jahrhunderts.
Die Ostasien-Abteilung ist eine der Perlen des Museums. Enge Kontakte mit Japan, ebenso wie mit anderen ostasiatischen Staaten, bescheren dem Museum immer wieder zahlreiche Leihgaben, Geschenke und manchmal auch ganze Nachlässe. Das japanische Schwert ist Teil einer großen Sammlung.
Es wurde mit einer sehr ausgefeilten Technologie hergestellt. Der Stahl wurde immer und immer und immer wieder gefaltet, bis die Klinge ihre schwertartige Form erlangt hat. Dann wird sie in Schichten aus Ton und Lehm gepackt, was dann, wenn man diese wieder teilweise entfernt, zu der scharfen Klinge führt. Das Ganze wird dann erhitzt, bis es die Farbe des Februar- oder Augustmondes bekommt und anschließend in ein Wasserbad getaucht.
Das British Museum organisiert immer wieder Sonderausstellungen, die neben den Objekten auch die Bräuche und Riten und die Ideen und Religionen der einzelnen Kulturen präsentiert. Dann darf der Besucher in einem naturgetreu nachgebauten japanischen Pavillon Tee trinken, sich mit der Kunst des Ikebana vertraut machen oder einfach nur still meditieren. Das ist etwas ganz Besonderes, meint der stolze Museumsdirektor Neil McGregor. Aber am meisten freut ihn die jüngste Errungenschaft des Museums. Es ist die Königin der Nacht, The Queen of the Night, ein Terrakotta-Relief aus der Zeit Babylons unter dem König Hammurabi, 4000 Jahre alt.
Es hat auch jeden daran erinnert, sehr stark sogar, dass der Irak das Zentrum der ersten urbanen Gesellschaft ist und dass wir heute noch immer mit den Problemen kämpfen wie das alte Babylon. Alle Probleme einer gemischten, bunten Gesellschaft, unterschiedlicher Völker, wo Menschen zusammenleben, die nicht die Sprache des anderen sprechen. Wie beim Turmbau zu Babel. Babylon ist das Erlebnis, das wir noch immer versuchen zu verdauen, und diese Objekte erzählen uns sehr viel darüber. Es erinnert jeden auch daran, besonders hierzulande, dass wir dem Irak gegenüber heute auch eine Verantwortung haben. Eine komplizierte Verantwortung, bei der jeder Bürger selbst entscheiden muss, wie er damit umgeht.
Das British Museum am Puls der Zeit, am Nabel der Welt. Kein anderes Museum hat diesen aktuellen Bezug zur heutigen Politik. Kein anderes Museum erklärt so gut, wie sehr alle Menschen zusammenhängen und welche Bedeutung die Geschichte für die heutige Weltgemeinschaft hat.